Ja, meine Lieben, wir sind also in der quimischen Hochzeit mittendrin, wäre übertrieben, wir sind immer noch ziemlich am Anfang. Also wir haben jetzt endlich einmal den ersten Tag richtig geschafft. Also das ist ja eigentlich erst die Einleitung, also der Gründonnerstag, an dem das beginnt, im Jahre 1459. Das ist der 22. März, habe ich nachgeschaut. Gründonnerstag, also der Vorabend des Osterabends, nach protestantischer Anschauung, halt, weil da der Karfreitag der wesentliche Tag ist, wo also Besuch bekommt. Sorry, jetzt nicht. Wo er Besuch bekommt sozusagen von dieser weiblichen Gestalt im blauen Kleid mit dem Sternenmantel, die ihm überreicht die Einladung zur kymischen Hochzeit, also zur Hochzeit des Königs und der Königin besser gesagt. Das Ganze ist natürlich schon bereits ein geistiges Erlebnis, also was typisch auch geschildert wird mit dem ganzen Sturm, Donner, Erdbeben, alles was er erlebt, das ist also ein sehr heftiges Erlebnis. Zum Schluss kommt dann noch ein großer Posaunenstoß von dieser weiblichen Gestalt, also sie hat eine Posaune in der Hand. Also das heißt, da deutet sich schon ein bisschen die Inspiration an. Posaunen stehen eigentlich immer für die Inspiration. Allerdings ist es so laut und so gewaltig, dass er in Wahrheit noch nichts wirklich versteht. Also es ist erst ein ganz vages Erkennen. Und daraus folgt auch der bewusste Entschluss, sich dann schlafen zu legen. Vielleicht wird im Traum noch etwas kommen. Also das heißt, was er nicht in der vollbewussten Erkenntnis schon erfahren kann, kommt vielleicht im Traum. Und so ist es auch. Er hat den Traum, dass er in einem Turm eingeschlossen ist, also zumindest in einem finsteren Schacht, es ist kein Licht. Und es sind auch andere Menschen dort, alle sind gekettet, also mit Ketten gefesselt eigentlich, also zusammengebunden, die Hände, die Beine. Und die klettern halt da irgendwie übereinander und wollen natürlich alle irgendwie raus aus dem Ganzen. Schließlich wird oben eine Luke geöffnet, Licht fällt herein, also jetzt sieht er das dann erst. Und oben steht ein alter Mann, andere Männer auch herum und die Mutter des alten Mannes. Und es wird verkündet, dass jetzt ein Seil heruntergelassen wird und wer das eben ergreifen kann, wird hinaufgezogen. Und siebenmal wird das hinaufgezogen. Es kommen aber am Anfang nicht sehr viele mit hinauf, sondern die purzeln wieder hinunter, auch gerade aus ihrem Egoismus, weil jeder will das erreichen, tritt den anderen hinunter, fliegt dann purzelt selber hinunter, also wenige erreichen es. Der Christian Rosenkreuz selber flüchtet sich gleich einmal auf einen Felsenvorsprung an der Seite irgendwo, um diesem ganzen Gewurzel zu entkommen. Allerdings kommt er dadurch zunächst einmal nicht zu dem Seil, weil das in der Mitte ist. Nur als es dann einmal so hin und her schwingt, kann er es ergreifen und zwar ziemlich weit oben, weil er ja da hinaufgeklettert ist und kommt dann überraschend leicht hinauf. Und Im Nachklang, also ist ihm das ein wichtiges Erlebnis, dass das eigentlich dann in Wahrheit viel leichter gegangen ist, als er erwartet hat. Und das gibt ihm also Mut für den weiteren Weg. Und er kleidet sich dann an für die Reise. Das heißt, er zieht ein weißes Kleid an mit roten Bändern, die über der Brust gekreuzt sind, auch mit einem Gürtel dazu. Und auf seinen Hut steckt er sich vier rote Rosen. Und damit endet die Erzählung des ersten Tages. Und jetzt gehen wir es an, also mit dem zweiten Tag, wo seine eigentliche Reise beginnt. Also er tritt hinaus aus seiner Behausung. Das Ganze hat sich ja bis jetzt in seiner Behausung abgespielt, die in den Berg hinein gebaut ist. Also er lebt in der Erde. Das ist ganz wichtig. Und jetzt geht er also hinaus, sieht also die ganze Natur, wie herrlich sie ist, wie erwacht sie ist, die ganze Frühlingsnatur, er hat sie noch nie so schön gesehen und er geht jetzt also sehr fröhlich und beschwingt hinaus, eben auch gestärkt durch dieses Traumerlebnis, das ihm Mut gemacht hat. Und er kommt dann durch einen Wald, also durch einen Wald geht er und schließlich kommt er zu drei Zedern, die auf einer Wiese stehen.
Ziel ist schon ein Ziel.
Naja, er hat noch kein konkretes Ziel, er geht einfach einmal los. Also ganz genau weiß er noch nicht, wie er den Weg finden wird, weil Wegbeschreibung ist eigentlich in der Einladung nicht drinnen. Also er geht einfach hinaus einmal. Und auf einer dieser Zedern ist jetzt eine Tafel, wo verkündet wird, es gibt 4 Wege, die weiterführen. Wovon der 4. Weg eigentlich nur für Menschen oder nur für Wesen möglich ist, die keinen sterblichen Körper haben, also nur für rein geistige Wesenheiten. Also das heißt, der fällt aus, aber unter den ersten 3 Wegen kann er wählen. Der erste ist ein sehr schneller Weg, aber auch ein sehr gefährlicher Weg. Also da gibt es viele Klippen auf dem Weg und der zweite Weg macht viele Umwege, ist wesentlich langsamer. Es besteht natürlich auch die Gefahr, dass man sich auf diesem Weg verirrt, weil er ist nicht so geradlinig wie der erste schnelle Weg, also er ist sehr verwinkelt um viele Ecken herum. Und dann gibt es noch den dritten, den königlichen Weg. Der ist also sehr, sehr breit und groß, aber es steht auch dort, dass unter Tausenden nur einer ihn geschafft hat bis jetzt. Also jetzt steht er mal dort und rätselt, welchen Weg er wählen soll. Vor allem, es steht nämlich auch dort, der Weg, für den man sich einmal entschieden hat, den muss man auch weitergehen. Und man kann nicht mehr umkehren. Also wenn man umkehren will, dann soll man sich jetzt gleich entscheiden, aber wenn man auf dem Weg ist, also würde das nicht gehen oder wäre zumindest sehr gefährlich und würde den Tod vielleicht bedeuten. Und so grübelt er halt jetzt einmal, dann wird er hungrig vor lauter Grübeln. Er hat mitgenommen Brot, Wasser und Salz. Das hat er weislich eingepackt. Und also er holt jetzt sein Brot heraus, schneidet sich halt eine Scheibe runter, fängt zu essen an und kommt eine Taube, mit der teilt er sein Brot, eine weiße Taube. Und während er so isst und die Taube halt auch nascht an dem Brot, kommt plötzlich ein schwarzer Rabe daher und nimmt der Taube das Brot weg, also pickt er das weg. Und also nicht dem Christian Rosenkreuz, sondern eben der Taube. Und der Christian Rosenkreuz ist aber da immer ganz empört, also und will den Raben verjagen und scheucht ihn halt weiter. Und das letzte Stückchen Brot, was die Taube noch retten konnte, will er auch noch haben. Also er fliegt ihr nach und der Christian Rosenkreuz rennt auch hinten auch. Und es gelingt ihm wirklich, den Raben zu vertreiben und dafür zu sorgen, dass also die Taube ihr Brot behalten kann. Nur merkt er, dass er schon ganz schön ein Stück weit in einen der Wege, nämlich in den zweiten, hineingegangen ist. In den mittleren Weg ist er jetzt hineingegangen und merkt, oh je, na, umkehren kann ich jetzt nicht mehr. Er probiert es sogar, aber er spürt sofort, dass ein ganz heftiger Sturm ihm entgegenweht, so heftig, dass er also keinen Schritt zurück tun kann. Also muss er notgedrungen diesen Weg gehen und gebraucht seinen Kompass, um sich nicht zu verirren. Das Wort Kompass ist interessant, das kommt nämlich ganz woanders vor, auch in der Schilderung des Einweihungsweges von Brunetto Latini. Oder das heißt, es kommt eigentlich nicht dort vor, aber es kommt im Kommentar von Rudolf Steiner dazu vor. Also der Einweihungsweg des Brunetto Latini, der ja der Lehrer des Dante war, da wird geschildert, also eigentlich der Weg durchs eigene Innere, durch die Temperamente durch, dann durch die 5 Sinne hinaus, durch die Elemente, durch die Welt der Elemente hindurch und von dort geht es dann in die eigentliche höhere geistige Welt hinauf. Und Rudolf Steiner sagt, gut, so konnte man diesen Einweihungsweg zu Zeiten Brunetto Latinis im Mittelalter noch gehen, wo also das Geistige noch so stark gelebt hat, in den Menschen halt sicher noch auf eine gewisse alte Art, aber noch da war einfach, so kann man den Weg heute nicht mehr gehen. Man braucht also noch zusätzlich etwas. Und zwar braucht man, sagt er vor allem, wenn man einmal durch die fünf Sinne hinaustritt in die Welt, dann sollte man sich heute schulen an den Metamorphosen des Lebendigen draußen. Also das heißt eigentlich das, was Goethes Metamorphosenlehre ist. Das braucht man. Also nicht nur die fertige Natur anschauen, sondern die Natur in ihrem Werden zu beobachten. Nur dann kommt man auf einen gesunden Weg ins Geistige hinein. Das bildet die Brücke sozusagen. Das bildet im Grunde die Brücke zu den Ätherkräften einmal in Wahrheit. Aber zunächst erlebt am sinnlichen Abglanz eben, wie sich die Gestalten verwandeln im Zeitlauf in der Entwicklung. Das ist das eine. Und dann, bevor man wirklich hinausfährt auf den großen Ozean, das heißt auf die geistige Welt, wenn man durchfährt durch die Säulen des Herakles, wie es die Griechen früher genannt haben, das heißt nichts anderes als aus der begrenzten Seelenwelt wirklich hinausgehen in die weite geistige Welt. Und dort darf man sich halt nicht verirren. Und dazu braucht man einen Kompass zur Orientierung. Und was ist dieser Kompass? Dieser Kompass ist das menschliche Ich. Das ganz bewusste, wache menschliche Ich. Das muss also die Richtung geben. Und weil äußerlich ist eigentlich nichts mehr, kein Anhaltspunkt mehr, kein sicherer. So wie halt am Ozean, am weiten, unendlich scheinenden Ozean, du keinen Anhaltspunkt eigentlich mehr hast. Also du musst dich am Ich orientieren. Und das ist interessant, dass das Wort Kompass eben da auch auftritt. Und das ist sicher nicht einfach so der normale Kompass gemeint. Also durch seine Ich-Kraft, durch sein Ich-Bewusstsein gelingt es ihm, auf diesem verschlungenen, langwierigen Weg zu gehen, obwohl er eigentlich keine Karte davon hat, die Details des Weges im Grunde gar nicht kennt, sondern immer Schritt für Schritt nur Dinge entdecken kann und beurteilen muss, geht es in die richtige Richtung oder nicht. Und dieser lange Weg bedeutet ja eben auch, dass er auf dem Weg geistige Erlebnisse hat, Imaginationen hat, aber sie zunächst noch nicht versteht. Das heißt, er erlebt irgendein Bild, aber er weiß nicht, was es bedeutet im Grunde. Und die Bedeutung einer Imagination kann man im Grunde nicht so auf Knopfdruck erfahren, sondern man muss einfach Geduld haben. Unter Umständen dauert sowas Jahre, bis sich die wirklich aufhält und einem wirklich etwas sagt. Man spürt vielleicht von Anfang an, dass sie bedeutsam ist, dass sie einem irgendwann etwas sagen wird, aber man kann es nicht erzwingen. Weil wenn man dann anfängt, verstandesmäßig zu klügeln dran oder da habe ich das gelesen und dort jenes, dann ist es mit ziemlicher Sicherheit falsch. Das ist also die Gefahr auf diesem Weg. Das ist die Gefahr, dass man sich dann eben verirrt komplett. Also da muss man einfach gerade auch aus dem Ich heraus ganz bewusst diese Geduld aufbringen. Zu sagen, gut, ich verstehe es nicht, aber das Bild ist stark genug. Ich weiß zumindest, es wird mir einmal etwas sagen. Ich bin sozusagen auf dem richtigen Weg, auch wenn ich noch nicht wirklich einen Schritt weiter schauen kann. Und auf diese Weise kommt er dann tatsächlich weiter und sieht dann in der Ferne irgendwo auf einem Berg ein Schloss. Er wäre fast vorbeigegangen, es liegt gar nicht so unmittelbar auf dem Weg, den er geht, sondern es ist also ganz ferne. Und vor diesem Schloss ist ein großes Tor, von dem führt also dann ein weiterer Weg zu dem Schloss hin. Und als er das bemerkt, und er merkt auch schon, es wird Abend langsam, also er ist zeitig in der Früh eigentlich aufgebrochen, jetzt wird es schon Abend langsam, also die Sonne sinkt. Jetzt beschließt er also dorthin zu gehen. Er hat das Gefühl, das ist der richtige Platz. Und kommt also zu der Pforte, dort ist ein Torhüter, wir haben also Torhüter sind alles Hüter der Schwelle im Grunde. Also, und man wird dann sehen, es gibt nicht nur einen, sondern es gibt durchaus mehrere. Also nicht einmal nur die zwei, sondern in Wahrheit das, was wir den kleinen Hüter der Schwelle nennen, das gibt's mehrfach. Und auch den, überhaupt auch den großen Hüter der Schwelle. Auch da ist es nicht gleich so, dass man ihn in seiner letztgültigen Gestalt erlebt. Also wenn er die letztgültige Gestalt ist, ist es eigentlich der Christus. Aber das ist nicht unbedingt das erste Erlebnis, das man hat, sondern das ist stufenweise entwickelt sich das. Also das heißt, man kann dieses Hütererlebnis öfter haben und es erscheint immer der Hüter dann in einer anderen Gestalt. Und also das hängt damit zusammen, meistens am Anfang ist es einfach, erscheint als Engelwesenheit im Grunde. Es ist also eine Engelwesenheit, die zunächst einmal erscheint. Und er kommt also jetzt zu der Pforte, gibt sein Brieferl ab dort, also sein Einladungsbrieferl, als der Torhüter das aufmacht, ist er schon sehr ehrfurchtsvoll dem Christian Rosenkreuz gegenüber, und er nennt auch jetzt erstmals seinen Namen, er nennt sich, er ist der Bruder vom Roten Rosenkreuz. So nennt er sich. Und also das wird ganz besonders gutiert von dem Hüter, da, von dem Torwächter. Und er fragt ihn, was er ihm also geben kann, was der Christian Rosenkreuz ihm geben kann. Und naja, er hat nicht mehr sehr viel. Ja, aber er hat noch das Wasser, also das Fläschchen mit dem Wasser. Und das gibt er ihm und er ist glücklich damit, überreicht ihm eine Münze, eine Medaille, da sind nur zwei Buchstaben drauf geschrieben, SC, es ist einmal offen, was sie bedeuten. Es werden verschiedene Deutungen angeboten, aber es wird in der kümischen Hochzeit selber eben nicht übersetzt, es ist mit ziemlicher Sicherheit lateinisch, also was vorgeschlagen wird, Sanctitate Constantia oder Sponsus Carus, Spes Caritas oder Signum Crucis. Also das heißt, Beständigkeit in Heiligkeit, geliebter Bräutigam, Hoffnung, Liebe oder Zeichen des Kreuzes. Wären mögliche Deutungen. Ist aber jetzt gar nicht so wichtig. Es sind also nur zwei Buchstaben drauf. Also das ist ein goldenes Zeichen, auf dem das drauf geprägt ist. Also er bekommt eigentlich immer wieder solche Siegel oder irgend so etwas mit. Ja, und wichtig ist noch auf dem Tor steht auch ganz groß drauf: Weichet von hier, ihr Ungeweihten. Also nur für die Geweihten wird hier der Eintritt gelassen. Das steht ganz, ganz deutlich, auch in Lateinisch drauf.
Das war noch am Anfang.
Das ist das erste Tor jetzt. Das ist das erste Tor. Also da ist noch ein ziemlicher Weg bis zum Schloss hin, dann ist ein zweites Tor und von dort geht es erst dann zum eigentlichen Schlosstor. Also es hat mehrere Etappen, das Ganze. Und also jedenfalls, er wird eingelassen jetzt und der Torhüter gibt ihm auch ein Brieflein mit, ein anderes Brieflein jetzt, das er dem Torhüter am nächsten Tor übergeben soll. Und der Weg zum zweiten Tor, da ist links und rechts sind Mauern und an der Seite sind auch jeweils drei Bäume mit Laternen drauf. Und eine Jungfrau im blauen Kleid eilt von Baum zu Baum und entzündet die Laternen, weil es ist jetzt mittlerweile schon fast finster geworden. Also es ist, er muss sich beeilen. Und er kommt dann eben zu dem zweiten Torwächter, der das Briefchen entgegennimmt. über dem zweiten Tor steht, gebet und euch wird gegeben werden, auch wieder auf Lateinisch. Und der empfängt ihn jetzt überhaupt mit sehr großer Ehrfurcht, als er das Brieferl aufmacht. Bei dem Wächter oder vor dem Tor liegt auch ein angeketteter Löwe, der ziemlich gefährlich ausschaut. Also wir kennen das ja vom Dante. Also da ist es besonders, also die Kräfte der Mitte, um die es da geht. Aber er ist angekettet und der Wächter hält ihn also zurück. Also er richtet keinen Schaden an. Würde aber sicher bei Menschen, bei denen es mit der Mitte nicht stimmt, würde das nicht so gut ausgehen, sagen wir mal so. Es ist halt die Imagination dazu. Also es geht einfach darum, eigentlich dürfen dort nur Menschen hinein mit starken Herzenskräften. Das ist das. Es geht nicht um Kopfkräfte oder sowas, sondern um die Kräfte der Mitte. Und dazu muss also eben dieser Löwe gezähmt oder gezügelt oder angebunden sein. Er muss sozusagen an der Kette sein, dann ist es gut. Und auch diesem Torwächter muss er etwas übergeben. Jetzt hat er nur mehr sein Salz, jetzt übergibt er ihm also das Salz. Und der ist damit sehr zufrieden, lässt ihn ein und gibt ihm auch wieder so eine Münze oder ein Zeichen. Und da stehen jetzt wieder zwei Buchstaben drauf, diesmal steht SM drauf. Studio Merentis, Sponso, Mitendus, Sal Mineralis, Sal Menstrualis sind mögliche Deutungen. Also Studio Merentis heißt zum Studium des Würdigen, Sponso Mitendus heißt den Bräutigam mitzubringen oder Sal Mineralis heißt Mineralsalz, also das ist das, was es eigentlich ist. Oder Sal Menstrualis, eigentlich das Salz der Reinigung. Und er kommt jetzt durch dieses Tor und es ist noch ein Stück weg jetzt bis zum eigentlichen Schlosstor und er muss sich jetzt schon ziemlich beeilen, weil es wird schon ganz finster und vor allem die Jungfrau mit den Helferinnen, die sie mit hat, beginnt bereits die Lichter auszulöschen. Und wenn es also finster ist, würde er nicht mehr hineinkommen. Weil in der Nacht ist das Tor zu, wird nicht aufgemacht, da kann man noch so pochen draußen. Also man muss es bei Licht noch schaffen. Und er schafft es gerade noch. Er schafft es gerade noch hineinzukommen, aber ein Zipfel von seinem Kleid bleibt noch in der Tür stecken und das reißt dann natürlich ab. Also ein Stückerl muss er zurücklassen. Das ein Zipfel muss er zurücklassen. Das ist auch ein typisches archetypisches Bild. Also etwas muss man zurücklassen. Und ja, dann ist er jetzt endlich drinnen und innen im Innenhof nach diesem Tor sind gleich zwei Säulen aufgestellt. Auf der einen Säule sieht man ein sehr fröhliches Gesicht. Und darunter ist eine Inschrift, wo steht Congratulor, also ich gratuliere dir. Und auf der anderen ist ein verhülltes Gesicht und da steht Condoleo. Oh. Also ich leide mit dir. Also man kann es sich aussuchen.
Die Konfrontation ist immer bei einer Beerdigung.
Ja, genau.
Und Ankunft, also Geburt und Tod.
Ja, genau. Ja. Genau. Zwischen diesen beiden Säulen geht es also durch. Und jetzt, dort wird er empfangen drinnen. Und sein Name wird auch in ein Buch eingetragen. Er sieht auch, dass andere Menschen dort sind. Sein Name wird ein Buch eingetragen und zwar an allerletzter Stelle, glaube ich. Er ist also der allerletzte, der gekommen ist. Er ist ja gerade noch jetzt, hat es gerade noch geschafft, hineinzukommen. Und erst jetzt bekommt er das rechte Gastzeichen, also das endgültige sozusagen. Und das ist wieder so eine Medaille, wieder so ein Siegel und da sind jetzt die drei Buchstaben S PN. Salus per naturam sponsi presentandus nuptiis. Also Heil durch die Natur oder der Hochzeit des Bräutigams darzubringen. Rätsel, alles rätselhaft. Alles rätselhaft einmal. Also Christian Rosenkreuz hat keine Ahnung, was das alles bedeuten soll. Er nimmt es halt dankbar an. Und außerdem gibt man ihm ein paar neue Schuhe. Denn der Boden des Schlosses ist mit ganz hellem Marmor ausgelegt und da darf er natürlich nicht mit seinen schmutzigen Schuhen hineinkommen, die von der Reise noch den ganzen Staub auf sich haben. Also es darf es eigentlich nur rein, ganz rein betreten. Und seine alten Schuhe darf er den Armen geben, die häufig beim Tor dort sitzen. Also dort gibt es auch Arme, die dort sitzen. Die kommen halt nicht weiter, die werden nicht wirklich dann weitergelassen, aber die sitzen dort und denen darf er also seine eigenen Schuhe geben. Und er schenkt sie seinem alten Mann. Ja, und dann erwarten ihn also eben zwei Knaben. Das ist auch wichtig, zwei Knaben.
Es sind zwei.
Es ist interessant. Also sie haben schon sicher einen Anklang irgendwie an die drei Knaben in der Zauberflöte oder so. Also die Knaben sind ja, oder die männlichen Wesen überhaupt, sind halt immer ein Symbol für geistige Kräfte. Und Jungfrauen sind immer ein Symbol für die seelischen Kräfte. Das heißt nicht, dass nicht Männer und Frauen beides haben, aber das ist halt das Bild einfach dafür. Und diese drei Knaben führen ihn jetzt in ein winziges Gemach hinein und dort soll er sich auf eine Bank setzen, die dort ist. Die zwei haben Fackeln mit, die stecken sie auch in zwei Löcher in den Boden und lassen ihn dann dort alleine sitzen. Kurz darauf hört er Geräusche, sieht aber nichts und plötzlich fallen etliche Männer über ihn her und halten ihn fest und fangen an, ihm eine Tonsur zu schneiden. Und er sagt dann, ja, ich wehr mich eh nicht, ich lasse eh alles geschehen, ihr müsst mich nicht festhalten. Also sie lassen ihn dann auch los, schneiden halt weiter und ganz sorgsam die abgeschnittenen Haare einsammeln und nehmen sie mit und dann verschwinden sie wieder. Und er ist zunächst einmal natürlich völlig konsterniert, was da passiert und sehr erschrocken. Aber er merkt dann, dass die doch auf ihn reagieren und die beiden Knaben kommen nachher wieder, lachen herzlich. Also für die ist das ein großer Spaß, das Ganze. Und dann hört man ein Glöckchen läuten, das Zeichen zur Versammlung. Das heißt, das Zeichen zur Versammlung all derer, die an diesem Tag eben angekommen sind in dem Schloss. Und sie werden jetzt in einen großen Saal geführt, also durch viele Gänge, Türen und Windungen führt sie also bis in diesen großen Saal. Und dort ist eine ganze Menge an Gästen, also Kaiser, Könige, Fürsten, Herren, Edle, Unedle, Reiche, Arme, auch allerlei Gesindel, was den Christian Rosenkreuz ziemlich verwundert, denn er erkennt auch manche Personen dort, also wo er ganz erstaunt ist, was die jetzt hier zu suchen haben eigentlich, weil er sie eigentlich für unwürdig hält. Und er kommt halt auch ins Gespräch mit den verschiedenen Leuten und dann ertönen Trompeten, jetzt sind es Trompeten, nicht Posaunen, Trompeten sind schon ein weiterer Schritt der Inspiration. Die Posaune, das ist so ein mächtiges...
Ist auch länger, glaube ich, oder?
Nicht unbedingt, aber sie sind, wie soll ich sagen, melodiöser irgendwie. Und also klarer vom Klang her. Weil diese Posaunen, vor allem die alten, die da gemeint sind, das sind wirklich so, wie du in der Horn schmetterst. Das ist nicht eigentlich wirklich eine Melodie oder was spielen, sondern das hat mehr einen Signalcharakter. Denkt an die Posaunen von Jericho oder so, wo die Mauern einstürzen, das heißt, wo die Mauern der physischen Welt einstürzen in Wahrheit. Und das heißt, die Welt dahinter sich auftut. Das ist der erste Schritt, aber da entnimmt man noch keine wirklichen Details. Also da kündigt sich die Inspiration in Wahrheit erst an. Also jetzt mit den Trompeten wird's schon ein bisschen deutlicher. Und die Trompeten blasen also dazu, sich zu Tisch zu setzen. Und sie setzen sich also jetzt alle zu Tisch und Christian Rosenkreuz sitzt irgendwo ganz, ganz am Ende, ganz, also nicht so auf einem prachtvollen Platz, sondern also ganz, ganz irgendwo am Ende. Und die beiden Knaben sind auch wieder dabei und einer von ihnen betet sehr schöne und herrliche Gebete, sodass sein Herz ganz erfreut ist. Aber viele der Anwesenden scheren sich um das gar nicht. Wir lärmen eher und lachen und unterhalten sich halt und treiben alle in den Schabernack, also sind nicht wirklich sehr ernsthaft bei der Sache. Und dann wird das Essen aufgetragen, aber man sieht niemand, der es aufträgt. Also es unsichtbare Diener sozusagen sind es da, aber es scheint so, als hätte jeder Gast seinen eigenen Diener. Und während des Essens geht es halt weiter, dass also viele ziemlich lautstark sich unterhalten und Scherze machen und alles Mögliche und vor allem sich ihrer eigenen Größe rühmen und ihrer großen Taten und so weiter, worüber der Christian Rosenkreuz öfters den Kopf schüttelt, weil also gerade die Unwürdigsten eher am lautesten sind, ist eh klar. Und also sie übertreffen sich geradezu, was sie alles getan haben. Also einer wollte dem Atlas seine Last abnehmen, ein anderer den dreiköpfigen Cerberus wieder aus der Hölle ziehen und so weiter. Also es wird immer größer. Wenn einer was Großes sagt, muss der Nächste noch was Größeres sagen. Und so geht es halt also weiter, bis sie essen jetzt dann und das Geschrei wird immer lauter. Es gibt aber auch natürlich feine Leute, die still da sitzen und ruhig sind oder nur von feinen Dingen reden, die gibt es auch. Aber es ist eher nicht die Mehrheit. Naja, dann spielt während des Essens spielt also angenehme Musik. Es sind jetzt mehrere Musikanten da, die angenehme Musik spielen. Also jetzt ist schon wieder eine nächste Stufe. Es ist jetzt wirklich schöne, gefällige Musik zu hören. Und dann nach einer halben Stunde etwa hört die Musik plötzlich auf. Und man konnte nichts mehr sehen und nichts mehr hören. Und dann vor der Saaltür hört man dann also großes Rasseln, Getön von Posaunen, Trompeten, Heerpauken. Gewaltig, als wollte da jetzt ein ganzer Heereszug daherkommen, also eine ganze Prozession. Es ist so, als wollte der römische Kaiser einziehen, so wird es genannt. Und es wird schließlich so laut, dass es kaum mehr erträglich ist. Und es scheint dem Christian Rosenkreuz auch so, als kämen viele tausend Lichtlein in den Saal, welche alle in einer ganz bestimmten Ordnung daher geschwebt kommen, die er die er zwar nicht durchschaut, aber er sieht, dass das irgendwie eine Ordnung hat, das Ganze. Und dann kommen endlich auch wieder die beiden Knaben von vorhin mit ganz hellen Fackeln in den Saal und leuchten einer schönen Jungfrau voran, die auf einem herrlichen vergoldeten Trumpfsessel allein gefahren kommt. Also auf ihrem Thronsessel, sozusagen Triumphsessel, kommt sie hereingefahren. Und Christian Rosenkreuz ist sich ziemlich sicher, dass das dieselbe ist, die draußen auf dem Weg die Laternen entzündet hat. Und während sie draußen aber blau gekleidet war, ist sie jetzt mit einem schneeweiß glänzenden Kleid angetan. Und auf dem aber auch sehr viel Gold schimmert und leuchtet. Und ähnlich sind auch die beiden Knaben gekleidet, allerdings schlichter. Und diese Lichtlein, die da schweben, die verneigen sich jetzt alle vor ihr. Also die beugen sich irgendwie. Und auch die Gäste, die an der Tafel sitzen, erheben sich nun und verneigen sich. Und dann fängt sie zu sprechen an, zu den versammelten Gästen. Sie sagt: Der König, mein gnädigster Herr, ist jetzt nicht allzu fern, wie auch seine allerliebste Braut, die ihm in Ehren anvertraut. Die haben nun mit großer Freude euch kommen sehen allbereits. Sie entbieten jedem in Sonderheit auch ihre Gnade alle Zeit und wünschen euch aus Herzensgrund, dass alles gelinge zu jeder Stund, damit ihr künftige Hochzeitsfreud, damit ihre künftige Hochzeitsfreud nicht wird vermengt mit jemandes Leid. Das sagt sie einmal. Und darauf verneigt auch sie sich ab, höflich, und mit ihr alle Lichtlein, und dann spricht sie weiter. Ihr wisst, dass durch den Ladungsbrief der König keinen Menschen berief, der nicht von Gott all schöne Gaben vor Zeiten möcht empfangen haben und den nicht alles Notwendige ziert, was sich in solcher Sache gebührt. Und weil sie nun nicht glauben mögen, dass jemand wäre so verwegen, der bei Bedingungen so schwer gewagtes und gekommen wäre, wenn er sich nicht schon lange Zeit zur Hochzeit hätte vorbereitet, darum sie gut in Hoffnung stehen, dass ihr mit Gutem seid versehen und freuen sich, dass in schwerer Zeit sich eingefunden so viel Leut. Dennoch sind Menschen so verwegen, dass sie ihre Grobheit nicht ablegen und drängen sich an Orten ein, wozu sie nicht berufen seien. Damit sich hier kein Schelm verkaufe, kein Schalk mit anderen unterlaufe, sie aber bald Unheimlichkeiten zu reiner Hochzeit wollen schreiten, so wird nun an dem morgigen Tage aufgestellt der Künstler Waage. Da wird ein jeder leicht ermessen, was er zu Hause hat vergessen. Ist nun jemand in dieser Schar, der nicht vertrauen kann ihr gar, der stelle rasch sich auf die Seite. Denn sollte er zu lange bleiben, so hat er alle Gnad verloren und morgen muss er unter die Sporen. Bei wem nun sein Gewissen klopfet an, der heute im Saale bleiben kann, bis dass er morgen werde frei. Doch komme nie mehr er herbei. Weiß jemand nun, was hinter ihm? Er gehe mit seinen Dienern hin, der wird den Raum ihm zeigen an, darin er heute ruhen kann. Wenn er gedenkt, die Waage ruhmvoll zu bestehen, sonst wird der Schlaf ihm hart angehen. Die anderen nehmen hier vorlieb, wer wieder besseres Wissen blieb, der wäre besser fortgelaufen. Das Beste wollen wir für jeden hoffen. Sonst reibt sie es nämlich nicht. Ist also ziemlich exakt nachempfunden dem Frühneuhochdeutschen, da ist es ein bisschen verschobener noch. Also, aber es ist ziemlich, ziemlich nahe dran. Ist auch gut so, weil das sind sicher diese Gedichte oder Ansprachen, das sind sicher die unmittelbarsten Botschaften von Christian Rosenkreuz selbst. Weil man muss ja denken, die Schrift ist ja verfasst von Johann Valentin André, der hat sie niedergeschrieben, aber durch die Inspiration von Christian Rosenkreuz. Also es hat ja nicht als physischer Mensch der Christian Rosenkreuz geschrieben, sondern dieser Johann Valentin André wurde inspiriert von Christian Rosenkreuz, der zu diesem Zeitpunkt nicht inkarniert war. Und da der Johann Valentin André aber nicht einfach ein Schreibmedium war, also das heißt in völliger Trance bewusstlos geschrieben hat, hat es natürlich auch eine Färbung durch seine Persönlichkeit, also durch die Persönlichkeit des Johann Valentin André. Das merkt man an verschiedenen Stellen, auch halt die besondere protestantische religiöse Haltung, die er hat, der Johann Valentin André, das spielt hinein ein bisschen ganz, ganz leicht. Aber ich sage einmal, die authentischsten Passagen sind die, wo also solche Ansprachen oder diese Dinge drinnen sind. Die sind mit ziemlicher Sicherheit praktisch eins zu eins inspiriert. Und halt die Erzählungen dazwischen sind so ein bisschen schattiert durch das Wesen von Johann Valentin André. Darum habe ich es versucht, da vorzulesen oder vorzustottern.
Na, sehr gut, danke, danke, es ist schön.
Aber dass man so ein bisschen einen Eindruck kriegt, wie das ist und wie auch die Sprache ist, weil das ist relativ authentisch eben. Und nachdem sie fertig gesprochen hat, springt sie freudig aus ihrem Sessel, diese Jungfrau im weißen Kleid, die Trompeten blasen wieder, was aber manchem sein schweres Seufzen nicht nehmen konnte. Und dann wird die Jungfrau wieder unsichtbar hinausgeleitet. Ein Großteil der Lichter bleibt allerdings noch im Saal und hat sich je eins zu einem jeden von uns gesellt. Also zu jedem gesellt sich ein Lichtlein. Und jetzt geht es also halt darum, sich zu entscheiden, kehre ich um, verlasse ich das Schloss mit der Bedingung, nie wiederzukommen. Also das heißt, auf einen weiteren Einweihungsweg zu verzichten. Oder fühle ich mich schon so weit, dass ich eine dieser Kammern aufsuche, wo ich in der Nacht ruhen kann. Oder bin ich noch sehr unsicher, ich will zwar nicht umkehren, aber ich bin bescheiden, ich maße mir nichts an, dann bleibe ich im Saal. Und der Christian Rosenkreuz bleibt natürlich ganz bescheiden im Saal, einige andere auch, eher die Großsprecherischen, die ziehen sich also in die verschiedenen Kemenaten zurück. Es wird sich halt dann am nächsten Tag, also am dritten Tag herausstellen, welchen Wert die einzelnen Leute wirklich haben, weil dann werden sie gewogen. Und viele werden gewogen und für zu leicht befunden. Es ist also die Mehrheit sogar. Also die Lichtlein, wie gesagt, die bleiben und nach einer knappen Stunde ungefähr, also Christian Rosenkreuz bleibt mit einigen im Saal, kommen wieder die Knaben, die beiden, mit einem ganzen Bündel von Stricken und fragen jetzt noch einmal, also wer ernsthaft entschlossen ist, hier zu bleiben oder wer zurückgehen will. Und dann werden die im Saal geblieben sind, jeder an einem besonderen Ort festgebunden. Und dann gehen die Knaben wieder hinaus, die Lichtlein mit ihnen, und sie bleiben jetzt im Stockfinsteren zurück über Nacht. Manche fangen zu weinen an, die Tränen laufen, auch der Christian Rosenkreuz kann sich des Weinens nicht enthalten. Und es war ihnen zwar nicht verboten, nicht miteinander zu sprechen, aber sie schweigen alle. Also sie sind ziemlich betroffen. Und die Stricke sind also so wunderlich gemacht, dass sie zwar überhaupt nicht wehtun, aber man kann sie also weder aufschneiden noch irgendwie vom Fuß streifen. Also da sind sie festgebunden dran. Und der Christian Rosenkreuzer aber ahnt schon, dass natürlich etlichen von denen, die in die Kammern gegangen sind, am nächsten Tag eine ziemliche Schmach bevorstehen wird. Also die kann er schon einschätzen irgendwo. Und natürlich hat er auch Sorge, was mit ihm sein wird. Und schläft dadurch mit doch schweren Gedanken ein. Und wieder hat er einen Traum. Also wieder ein Erkenntnisfortschritt passiert jetzt im Traum, der sich natürlich auf die ganze Situation irgendwie bezieht. Und zwar sieht er sich jetzt auf einem hohen Berg, oder er sieht einen hohen Berg und auch erst Stelber steht dort und von dort sieht er in ein großes Tal hinein und ein weites Tal und da sind viele, viele Menschen, viel Volk versammelt und jeder ist mit einem Faden am Kopf mit dem Himmel verbunden. Und die sind jetzt so in verschiedener Höhe aufgehängt, die einen tief unten, die anderen ziemlich hoch oben und manche stehen sogar noch auf der Erde, aber der Faden ist jedenfalls da. Und es fliegt ein alter Mann in den Lüften herum, der hat eine Schere in der Hand und so schneidet so hier und da einen der Fäden durch. Und natürlich die weit oben schweben, die stürzen halt dann ziemlich heftig herunter, so stark, dass die Erde erzittert. Während die auf der Erde stehen oder nur knapp darüber schweben, eigentlich keine Probleme damit haben. Also die landen halt dann ganz sanft. Und als dieser Traum fertig ist, er denkt danach über den Traum und als er erwacht, erzählt er das auch also dem Menschen, der mit ihm da knapp neben ihm angebunden ist, dem erzählt er den Traum und beiden gefällt der Traum eigentlich recht gut. Und so kommen sie halt durch die Nacht durch und erwarten den nächsten Tag, wo also dann die Prüfung beginnen soll. Also so weit einmal ungefähr die Geschichte des zweiten Tages. Also, jetzt versuchen wir ein bisschen unser Bild zu machen, wo das ist. Also wir sind also erst an einer allerersten Vorstufe in Wahrheit. Es ist ja im Grunde jetzt hat er sich gerade erst auf den Weg gemacht, ist also in das Schloss gekommen. Also er ist jetzt in den wirklichen geistigen Bereich gekommen. Es ist nicht mehr nur die Welt der Elemente, die er sieht, sondern er ist über zwei Schwellen sogar und dann noch durch das dritte Tor gegangen. Also er ist in der geistigen Welt drinnen und mit ihm viele andere Menschen, die dort sind. Würdige, unwürdige, ganz, ganz gemischt. Da ist einmal die Rätselfrage, wieso sind da so viele Unwürdige drinnen auch? Das ist doch interessant. Naja, wir als Menschen, als geistige Wesen, sind eigentlich immer verbunden mit der geistigen Welt. Auch wenn wir Unwürdige sind, auch wenn wir schlimmer Kerl ist irgendwo, deswegen sind wir trotzdem Menschen und als Menschen haben wir immer einen Zugang zur geistigen Welt, auch wenn er uns nicht bewusst ist, auch wenn wir ihn vielleicht komplett verleugnen. Solange ein menschliches Ich da ist, steht es in Verbindung mit der geistigen Welt. Das heißt, es ist einmal sehr stark anzunehmen, dass die unwürdigen Seelen sicher nicht bewusst durch einen bewussten geistigen Schulungsweg dort hineingekommen sind, sondern sie sind also einmal drinnen, weil sie eben geistige Wesen sind. Und es stellt sich erst jetzt dann die Frage, wer wirklich so weit hineingelassen wird, dass er dann wirklich zu bewussten Erkenntnissen kommen kann. Bis jetzt ist ja noch nichts wirklich erkannt worden. Also im Grunde der Christian Rosengart selber kennt sich noch gar nicht aus. Und also das heißt, aber er ist immerhin bewusst genug drinnen, also dass er erkennt, dass er in der geistigen Welt ist. Sagen wir mal so, das ist schon ein Unterschied und entsprechend verhält er sich auch. Die das nicht erkennen, das heißt, die bewusstlos sind dafür, die beschäftigen sich halt nur mit ihren irdischen Prahlereien und so weiter. Mit ihren Egoismen, jeder will größer sein als der andere. Ist ganz auffallend immer die Bescheidenheit des Christian Rosenkreuz. Also er sieht sich eigentlich immer als den allerletzten und als den allerunwürdigsten und als den, der eigentlich noch gar nichts kann und nichts versteht und nichts weiß. Das ist ganz deutlich und er wird da immer eigentlich sehr ungeschickt geschildert. Also er ist eigentlich immer der Potschert ist, der gar nicht, also nicht souverän da durchgeht, sondern eigentlich wie ein Neuling da herumtappt und sich erst orientieren muss und durchaus auch dann später im Verlauf des Weges Fehler macht. Also, naja, das, und jetzt muss man was sagen, der Christian Rosenkreuz ist einer der größten Menschheitseingeweihten zweifellos, also einer der ganz Großen auf jeden Fall. Und der ist so bescheiden, der sieht also, wie gering diese Stufe ist, selbst wäre man der größte menschliche Eingeweihte auf Erden, wie wenig das noch ist gegenüber dem, wie gewaltig, wie groß die geistige Welt ist. Also er ist sich ganz deutlich bewusst, wir als Menschen sind noch ganz, ganz, ganz winzig unten. Und das ist ganz wichtig. Also er würde nie also irgendwo hingehen und sagen, ja, ich weiß das und das ist so und so und so. Also so von oben herab belehrend, das ist der große Eingeweihte, sondern also mit sehr, sehr vielen Unsicherheiten behaftet. Und daher eben auch diese Bescheidenheit, die drinnen ist. Das ist also ganz, ganz deutlich. Durchaus Fehlerhaftigkeiten eben auch nicht nur verstandesmäßige Fehler, sondern halt auch, wo das Temperament ein bisschen falsch mit ihm durchgeht oder irgendwelche Dinge, auch das passiert. Also das heißt, es ist unheimlich wichtig, wenn man geistigen Entwicklungsweg geht, sich dieser Grenzen, die man einmal hat zunächst, die man zwar ausdehnen kann im Laufe der Zeit, aber dass die schon sehr eng sind in Wahrheit. Also, dass wir nie uns überschätzen dürfen. Lieber unterschätzen. Weil das kommt ja auch deutlich heraus, weil zum Beispiel gerade der Torwächter dann am zweiten Tor, ist schon ganz, ganz voller Ehrfurcht ihm gegenüber. Der Christian Rosenkreuz versteht das gar nicht, wieso der eigentlich so ehrfürchtig ihm gegenüber ist, weil er kommt sich so als der Letzte, der es gerade noch geschafft hat, dort bei der Tür hineinzukommen. Und das Tückische halt bei dieser Sache ist, es muss wirklich im tiefsten Herzen ehrlich sein, diese Bescheidenheit und dieses Bewusstsein der eigenen Kleinheit. Weil nur, dass ich sage, ja, ich bin klein, aber eigentlich bin ich eh so toll. Im Untergrund ja doch meistens da. Das ist das große Problem. Überhaupt, wenn man denkt, ja, ich habe mich jetzt schon 30 Jahre mit Anthroposophie beschäftigt, dann natürlich habe ich schon Erkenntnisse, was Gott was. Aber dann ist es eben einfach notwendig zu sehen, wie wenig das noch ist. Wie wenig das ist. Wie klein, wunzig das ist. Weil in Wahrheit, was tut's? Es öffnet dann nur die Augen für all das, was man nicht weiß noch oder noch nicht gesehen hat, noch nicht einschätzen kann, nicht versteht, nicht den Zusammenhang sieht. Weil selbst wenn wir jetzt das ganze Werk Steiners in- und auswendig kennen, noch einmal muss ich sagen, jetzt habe ich das ein Leben lang studiert und ich weiß so wenig. Ich weiß jetzt nur, wie viel ich nicht weiß.
Das, aber die Eitelkeit ist verständlich.
Ja, ja, natürlich.
Dem Blinden ist der Einäugige der König.
Ja, ja.
Der
ja.
König hat die Nase oben.
Ja, ja, natürlich. Natürlich.
Ist naja, verständlich. Es ist sowas, ja, sowas Eigenes. Auf der einen Seite sollte man wissen, was man wirklich an Hilfe bekommen hat, immer wieder.
Ja, ja, ja.
Und was man doch wert ist. Also
das. Ja, ja, sicher.
Das ist das
sicher.
Eine. Aber das andere, man darf sie nie überschätzen. Weil
nein, nein, das ist ganz wichtig. Nein, nein, es ist ja auch, und darum ist auch die Geschichte mit dem Kompass vorher schon mal ganz wichtig, in seinem Ich hat er den Kompass, ja, der ihn dorthin führt, ja, bewusst hinführt. Also er stolpert, er ist zwar zuerst auf diesen Weg hingestolpert, aber jetzt findet er sich dort mit seinem Ich zurecht. Also das ist schon mal seine eigene Leistung.
Aber auch mit Hilfe dieser Taube, ne?
Ja, 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 natürlich.
Aus der Situation heraus.
Natürlich, aus der Situation heraus. Das heißt, den Anstoß gibt eigentlich die Geschichte mit der Taube und mit dem Raben. Das ist ganz wichtig. Aber dann nimmt er trotzdem das selber in die Hand und kann sich auf seinen Kompass, also auf sein Ich verlassen. Das führt ihn einmal bewusst dorthin. Und aber als er dann drinnen ist, weiß er zunächst einmal gar nichts. Er weiß, er ist da jetzt, aber er staunt einmal nur und er kennt nichts, er spricht da nicht wirklich viel, also eben schon gar nicht, was er alles weiß. Ganz im Gegenteil. Das ist einmal ganz wichtig. Das zweite Wichtige ist eben, dass es wirklich mehrere Stufen hat, schon da ganz am Anfang. Also, dass es einmal diese zwei Torhüter gibt schon. Wovon der zweite dann schon eine wesentliche Steigerung ist des ersten. Und eben, was wir schon gesagt haben, da ist der Löwe davor. Also, da kommt es wirklich jetzt auf die Herzenskräfte an.
Das ist eigentlich der Kompass, ne? Da ist es.
Ja, ja, genau. Genau, da ist es.
Nicht im Kopf, sondern im Herzen.
Nicht im Kopf, sondern im Herzen, richtig. Ganz genau. Das ist es. Nein, also das, und dieser Charakter eben der Bescheidenheit und der manchmal wirklich Unbeholfenheit ist ganz typisch für die ganze kümische Hochzeit. Also, und auch durchaus eben immer wieder humoristisch manchmal. Also es ist, er macht manchmal so Fehler, dass er dann selber lachen muss, dass man nur so Batscher zeigen kann. Und das ist direkt humorvoll dann manchmal. Und das ist sehr gut. Also Steiner sagt das ja auch irgendwo einmal über den Humor. Also erst wenn der Humor da ist, also ich werde das jetzt frei noch erzählen, dann können die Dinge anfangen, esoterisch zu werden. Also niemals ohne Humor ins Geistige gehen. Das ist ganz wichtig. Hat man ja oft bei den, weiß ich nicht, buddhistischen Mönchen oder so, das ist so ganz typisch, oft die buddhistischen Meister haben unheimlich viel Humor. Tun oft Dinge, die man von so einem weisen Mann nicht erwartet. So ganz scheinbar banale Dinge, aber so lustige Dinge oder irgend sowas. Also die sind nie ohne Humor, das sind nie so ernstes, immer ernstes Gesicht und immer wichtig da reinschauen, sondern ganz im Gegenteil. Das gehört dazu, also diese Beweglichkeit. Ja, was haben wir noch alles drinnen? Wir haben die Taube drinnen und wir haben den Raben drinnen. Taube ist natürlich häufiger Bild für den Heiligen Geist, also für das Geistige. Ist klar, also das kommt ihm eigentlich schon entgegen, lange bevor er in dem Schloss drinnen ist. Also es kommt ihm schon entgegen und bringt ihn auf den Weg. Also das heißt, wer ihn eigentlich auf den Weg bringt, ist der Heilige Geist, wenn man so will. Also das heißt, das wirkliche Geistige.
Aber er konnte auch was herschenken.
Er konnte auch was herschenken, genau. Genau.
Ja,
das ist ganz wichtig, also dass dieses Teilen da ist und dass er dann auch sogar kämpft dafür, dass die Taube das behalten kann.
Also,
weil die Taube zu schwach ist. Mhm. Aber der Rabe
ist wirklich der Schwarze, da ist was verdunkelt.
Da hat sich was verdunkelt, aber er ist auch wichtig bei der ganzen Geschichte. Also es sind beide Kräfte wichtig. Mhm. Vielleicht ist das ein guter Punkt, ein bisschen auch was zu erzählen, weil es ja die kymische Hochzeit ist, über das alchemistische Element drinnen, weil das nämlich zugleich auch alchemistische Symbole sind. Und da kriegt es wieder eine eigene Variante, das Ganze. Um das große Werk zu bereiten, den Stein der Weisen. Und der Stein der Weisen ist eigentlich wirklich, ja, man könnte sagen, in Wahrheit ist das das große Endziel. Weil letztlich zielt der Stein der Weisen auf die Vergeistigung des Physischen hin, bis ins Physische hinein. Das heißt also die höchste Stufe der Auferstehung im Grunde. Um das geht es letztlich. Das ist der Stein der Weisen. Nichts anderes. Und es geht ja nicht um äußere Handierungen in Wahrheit. Die sind eigentlich eine, man könnte sagen, Meditationshilfe. Und das Nebenprodukt entstehen dann schon Arzneien und alles Mögliche, die man gebrauchen kann, die eben den richtigen Geist in sich haben. Aber es geht vor allem darum, dass es ein innerer geistiger Prozess ist.
Also um die Auferstehungskräfte, die sich der Mensch ja selber auch aneignen kann.
Ja, ja.
Weil das ist ja auch mit mir verbunden.
Das ist ja, natürlich. Natürlich.
Das ist ja nicht nur die Angelegenheit des Christus.
So ist es.
Auch des Menschen.
So ist es, ja. So ist es. So ist es. Also wir sind da immer zur Mitarbeit. Man könnte es in gewisser Weise sagen, als gleichberechtigter Partner aufgerufen. Also es ist. Und das heißt trotzdem nicht, dass wir alles alleine machen, aber wir müssen den Bezug zum Christus suchen, das ist unser Entschluss. Und wir müssen dem Ganzen auch die ganz besondere individuelle Note geben, weil das ist eben für jeden Menschen anders. Das heißt, das ist nicht ein Gießkannenprinzip für alle gleich darüber, sondern jeder muss in seiner Form auferstehen sozusagen. Und im Grunde ist das eigentliche Ziel der Alchemisten gewesen. Und das geht halt die Richtigen. Dass es dann viel mehr Scharlatane gab, die halt mit der Goldmacherei und meistens eben mit Betrügerei in Wahrheit ein Geschäft gemacht haben, das sind die Verirrungen davon. Aber die eigentliche Alchemie ist ein geistiger Schulungsweg, bei dem alchemistische Prozeduren aber als Meditationshilfe dienen. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie bereitet man den Stein der Weisen zu? Da muss die Ausgangssubstanz, die man verwendet, und ich sage jetzt bewusst die Ausgangssubstanz, weil es wird eigentlich nie gesagt, welche das ist. Weil es ja tatsächlich auch kein äußerer Stoff ist, in Wahrheit.
Das, glaube ich, kann nur das eigene Schicksal sein.
Genau, das hängt also ganz individuell, ist ja ganz individuell, daher kann man es nicht generalisiert irgendwie sagen.
Das Schicksal jetzt vorbereitet.
Genau. Naja, also was muss jetzt getan werden? Der erste Schritt nennt man die Schwärzung. Das hat man tatsächlich mit Substanzen halt gemacht, also nicht irgendwelche pflanzlichen, tierischen Substanzen, irgendwas. Man hat sie nämlich 40 Tage lang in die Erde eingegraben und dort der Fäulnis überlassen. Sodass eigentlich der ganze physische Stoff zerfällt, sich auflöst, abgebaut wird, ja, letztlich bis zu einer ganz toten Substanz. Das ist der Prozess der Schwärzung. Und dafür steht auch der Rabe, der schwarze Rabe. Das heißt, es muss zuerst aus dem Stofflichen, das Stoffliche muss zuerst, naja, abgebaut, zerstört werden, zerfallen, sodass der Geist, der drinnen ist, befreit wird daraus. Das ist also einmal der erste Schritt. Im Prinzip ist das ein Prozess, den wir tagtäglich durchmachen, wenn wir die Nahrung zum Beispiel aufnehmen. Weil die Nahrung muss so weit abgebaut werden, dass sie zum toten Stoff wird. Also es ist absolutes Gift, wenn etwas in uns lebendig bliebe, was wir von draußen hineinnehmen. Wir müssen alles abtöten eigentlich, also auf den Nullpunkt bringen. Also das heißt, wir führen in uns die Schwärzung durch im Grunde. Dadurch wird dieses Geistige, was in den Stoffen draußen ist, einmal befreit davon. Oder auch dieses Naturgeistige zum Beispiel, das in unserem Körper drinnen ist, in unserem physischen Leib drinnen ist. Das müssen wir mal loswerden. Weil Auferstehung heißt ja nicht Auferstehung in dem stofflichen Leib, den wir jetzt haben. Also das heißt, dieses feste irdisch-stoffliche muss einmal zerstört werden, das muss abgebaut werden. Das ist diese Schwärzung oder Nigre da, weil Niger im Schwarz heißt im Lateinischen. Das ist die erste Stufe.
Es ist interessant. Und auf der anderen Seite des Darms,
ja,
ist ja das Leben wieder. Aber, ne?
Ja, ja.
Organe, nicht? Weil wir können nur so viele Karotten essen, wir werden nie zur Karotte.
Genau, genau.
Das ist ja wirklich, das ist ein...
Genau, aber eben darum müssen diese ganzen Kräfte in Wahrheit zerstört werden, ja. Ja, weil sonst wäre es nicht mehr wirklich der Fall, dann hätte man sozusagen bildlich gesprochen zur Karotte werden.
Ja, ja,
und
ja.
Dann ist vorbei mit uns. Ja, ja, ja. Also das darf eben nicht passieren. Und jetzt kommt es zu einem nächsten Schritt. Jetzt muss neu Geistiges hineingesenkt werden. Also jetzt ist zuerst dieses Geistige... Naturgeistige befreit worden, davon entlassen worden. Jetzt muss sie eigentlich unser eigenes, individuelles Geistiges in dem Stoff manifestieren. Und das ist der Schritt, den man die Weisung nennt. Also jetzt symbolisiert durch die weiße Taube zum Beispiel. Also das heißt, der Heilige Geist, das wirklich Geistige, das Geist selbst von mir aus, wenn man so will, des Menschen muss jetzt in die Gestaltung hineinkommen. Das heißt, letztlich erleben wir diesen Prozess ja auch als Menschen, indem wir unseren Organismus immer mehr individualisieren. Da passiert nämlich genau das. In jedem einzelnen Leben, aber natürlich auch von Inkarnation zu Inkarnation. Das ist dann noch der größere Schritt. Aber mit jeder neuen Inkarnation bauen wir uns eigentlich schon einen physischen Leib, der schon wieder einen Schritt mehr wirklich unserer Individualität entspricht und nicht allgemein Muster ist sozusagen, sondern es schreitet diese Individualisierung fort. Aber auch natürlich im Einzelleben von dem, was zunächst einmal großteils durch die Vererbung bestimmt ist, was dann eh zum Beispiel durch die Kinderkrankheiten und das durchgeht, um da schon bereits was loszuwerden. Das ist eigentlich auch so ein Prozess der Schwärzung, wenn man will. Da wird man was los von dem, was nicht eigenes ist. Und dafür ist dann die Chance, dass immer mehr eigenes, individuell Geistiges hereinkommt. Also das ist dieser Prozess der Weisung und dafür steht die weiße Taube. Manchmal bei den Alchemisten auch anders so dargestellt, dass sich der schwarze Rabe oder zumindest das schwarze Rabenhaupt dann allmählich in ein weißes Rabenhaupt verwandelt. Ist auch eine mögliche Darstellung. Kann man also in der Imagination durchaus auch so erleben. Und damit ist es aber noch lange nicht fertig, weil es muss jetzt durchdrungen werden, aus Freiheit heraus, eben wirklich mit der Christuskraft. Und das heißt, es muss sozusagen, ja, man könnte fast sagen, sich in das Blut Christi verwandeln. Oder es muss das aufnehmen, und das ist die Stufe der Rötung. Das ist die letzte Stufe. Manchmal gibt es dazwischen noch eine Stufe der Gelbung, die eintritt, also wo Sonnenkräfte einmal aufnimmt. Das wäre also dann die dritte Stufe, noch dazwischen, noch bevor die eigentliche Errötung kommt. Da ist also dieses Element drinnen, der Christus als Sonnenkraft einfach. Das nennt man die Zitrinitas, weil das halt diese zitronenfarbige Geschichte ist. Also ist es nach den Farben benannt. Und es war eben wichtig für die Alchemisten, dass sie wirklich die richtige Farbmischung auch zusammenbringen dabei, dass es die richtige Färbung bekommt. Also sie haben da sehr viel eben auch am Farbton gerade erkannt bei den Prozessen, die sie durchgeführt haben, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Und da haben sie ein sehr feines Gespür dafür entwickelt. Und da gibt es aber auch dann allerdings die kritische Phase, also gerade eben der Übergang von der Weißung zur Errötung, beziehungsweise dazwischen die Gelbung, da kann es auch schief gehen. Es kann entstehen die sogenannte Cauda Pavonis, der Pfauenschwanz. Der Pfauenschwanz schillert in allen Farben. Sichtbar war das für die Alchemisten dadurch, dass jetzt ein buntfarbiges Gemisch in dem Gefäß entsteht. Wenn das nur kurzzeitig auftritt, ist es kein Problem, aber wenn das dauerhaft wird, dann ist es ein Zeichen, das ist schiefgegangen, weil dann geht es ganz ins Luziferische eigentlich hinein. Dann ist was Falsches reinkommen. Dann ist eben nicht die Verbindung mit dem Christus gelungen, sondern ist im Gegenteil die Verbindung mit den luziferischen Kräften da, die ja auch eine Geistigkeit ist, aber halt eine andere. Und wie es beim Faust, wie es schildert, immer, da war ein roter Leu, ein kühner Freier, im lauen Bart der Lilie vermählt und beide dann mit offenem Flammenfeuer von einem Brautgemach ins andere gequält. Brautgemach, das sind halt die Experimentierkolben, nichts anderes. Erschien darauf mit bunten Farben die junge Königin im Glas, hier war die Arznei. Die Patienten starben und keiner fragte, wer genas. Das heißt, es ist schiefgegangen, die ganze Geschichte. Also der Goethe kannte das.
Ach, naja, Goethe.
Ja, der kannte das. Also das heißt, das ist so eine ganz starke Klippe, eben auch im geistigen Prozess, dass da sehr leicht, also dieses schillernd luziferisch-verführerische reinkommen kann. Wo man ja hoch erfreut ist über die Schönheit der geistigen Welt und wie beglückend das alles ist, und in Wahrheit ist so das luziferische Reich. Die Gefahr ist riesengroß. Also gerade an der Stelle ist das riesengroß. Also und da entscheidet sich eben, ob die Errötung kommt oder ob da der bunte Regenbogen entsteht.
Und hast du ja immer gesagt, es ist wichtig,
dass
man das Inferno kennenlernt.
Ja.
Dann ist es
irdisch. Dann ist die gesunde Basis da. Ja ganz genau.
Ja.
Ganz genau. Also, und das wird immer wichtiger. Das wird immer wichtiger. Mhm. Und man sieht ja das schon bei Dante, der schildert das schon, wenn man will, ist ein erster Anfang sogar schon bei den Griechen vorhanden, die das schildern, die Unterwelt irgendwo. Aber das ist alles trotzdem noch sehr vage. Beim Dante wird es dann schon sehr genau, wie wir ja wissen. Aber das heißt, wirklich auch die Hölle ganz zu erforschen, das Inferno, bedarf also schon eben ganz stark des Christusimpulses. Und ja, ist eigentlich eben erst möglich, seit der Christus also diese Höllenfahrt durchgemacht hat am Karsamstag. Das ist also ganz, ganz wichtig. Seitdem ist es eigentlich erst wirklich richtig möglich.
Es stimmt total, weil nur durch dieses Buch, das ich dir genannt habe,
genau.
Nur durch diese Kraft habe ich das ausgehalten. Ich hätte es sonst
wahrscheinlich
das ausgehalten. Aber mit dieser
Kraft,
dann geht es. Aber da kommt man durchs logische Denken drauf, ne? Weil einer hat sie schon einmal durchgeschaut für uns, das war der Christus.
Ja.
Und heutzutage kannst du sagen, und was sagt Rudolf Steiner darüber?
Ja.
Und das hat Prokofjew so eingesammelt. Alles, was er gesammelt hat, hat ein Buch daraus gemacht. Und mit dem Buch habe ich das Inferno ausgehalten. Also
es ist heftig. Ich meine, und dann war das eigentlich eher so. Darum war das eigentlich aber ganz wichtig und wie die in Hamburg reagiert haben auf das Inferno. Weil die Reaktion war ja stark, also absolutes Schweigen, Stille.
Also die waren so gut vorbereitet.
Ja, aber sie waren erschüttert, also sie waren verstört geradezu. Das trotz der Vorbereitung nämlich. Es ist heftig, ja. Und der Steffen Hartmann hat mir dann auch gesagt, jetzt ist einem so richtig bewusst, dass man da ganz kräftig reinschauen muss. Ja. Weil er hat dann gesagt, eigentlich fangen wir so lieber erst einmal beim Läuterungsberg, geht's ja schon, da fangen wir an. Aber dort, das ist aber Notwendigkeit. So, und vor allem, weil was steckt ja dort drinnen? Dort steckt im Grunde unsere ganze karmische Last drinnen. Also am Läuterungsberg können wir das läutern, was wir nicht dann als Karma mitnehmen müssen in die nächste Inkarnation. Weil wenn es geläutert ist, ist es weg. Aber einen größeren Teil schleppt man mit, sonst bräuchte man es ja nicht mehr inkarniert. Jetzt kriegt man wieder. Aber das ist da unten. Also man könnte jetzt ein bisschen überspitzt sagen, die ganze Erde ist das Gesamtkarma der Menschheit. Das ist da drinnen. Und mit dem müssen wir uns jetzt langsam wirklich auseinandersetzen. Daher so wichtig eben, gerade auch in der Anthroposophie, diese Geschichte mit der Reinkarnation. Das ist was ganz Zentrales. Weil ohne dem ist die Vergeistigung nicht möglich. Weil das ist der schwere Brocken, der uns da hält. Und der muss aufgelöst werden. Und er kann es aber auch erst seit dem Erdenleben des Christus beginnend, ich meine, das wirklich in der Praxis dann.
Aber auf der anderen Seite, das war vor 2100 Jahren.
Genau.
Und wenn man bedenkt, die Erziehung des Menschen, des Einzelnen und der ganzen Menschheit, wir sind im 21. Jahrhundert, wir sind Großerde. Es ist jetzt an der Zeit.
Es ist an der Zeit, es ist wirklich an der Zeit. Es ist absolut, und zwar wirklich gerade jetzt in unserer Zeit. Das ist,
wo wir inkarniert
sind. Ja. Und es ist jetzt noch wichtiger als vor 100 Jahren. Also da ist noch ein deutlicher Schritt. Also, und darum halte ich das auch so wichtig, diese Auseinandersetzung damit und eben auch mit dem Dante als Anhangspunkt, wo man mal ausgehen kann.
Das ist ein Griff, das...
Ja, absolut.
Oder das nicht weiß.
Ne? Absolut. Und darum ist es auch so interessant, eben der Christian Rosenkreuz hat seine Klause in der Erde. Seine Behausung ist in den Berg gebaut.
Ehrlich?
Ja. Das ist ganz wichtig.
Wie in Wirklichkeit? Oder wie?
Nein, in der Schilderung der Kümischen Hoch. Man muss das ja alles jetzt nicht äußerlich nehmen. Man darf sich nicht vorstellen, er hat jetzt, das heißt nicht, dass er wirklich in einem Berg gewohnt hat. Das ist damit nicht gemeint. Aber er lebt mit seinem Bewusstsein in der Erde. Mit einem wesentlichen Teil da drinnen. Das heißt, er hat den Blick offen dafür. Auch wenn das jetzt nicht im Detail alles geschildert wird, da geht es um was anderes in dem Thema jetzt. Aber das ist sozusagen bei ihm schon die Voraussetzung. Man könnte mit Sicherheit sagen, dass er diesen, naja, man kann es sogar sehr deutlich sagen, er ist ja bestens dazu vorbereitet, dass er den Weg, den der Dante beschreibt, da durchs Inferno, den hat er schon durchgemacht, lang bevor diese kümische Hochzeit die Schilderung ist.
Er hat eine Einweihung mitgemacht.
Ja.
Ist es da passiert? Oder?
Naja, da müssen wir uns jetzt wieder mal vergegenwärtigen, ja, wer ist denn dieser Christian Rosenkreuz eigentlich? Also soweit wir die Inkarnationen verfolgen können. Ich meine, war der Tempelbaumeister des Salomonischen Tempels, der Hiram
Abich.
Der Hiram. Der Hiram beim entscheidenden Guss des ehernen Meeres.
Ja.
Geht es schief, weil da die Intriganten sind und da der Salomon eifersüchtig ist irgendwie auf ihn. Und um das noch irgendwie halbwegs zu erretten, ganz gelingt es eh nicht, aber um zu verhindern wenigstens, dass der ganze Tempel zerstört wird, muss er sich in das glühende Erz hineinstürzen und kommt letztlich bis zum Mittelpunkt der Erde. Er geht ins Erdinnere. Also er stürzt sich hinein, ist natürlich Imagination, aber er stürzt sich hinein, auf halbem Weg begegnet er dem Tubal-Kain, seinem Vorfahren, weil der ist ja aus dem Kainsgeschlecht. Also er ist kein Abelit, sondern aus dem Kainsgeschlecht, also die Erde umarbeiten. Und er geht bis hinunter zum Erdmittelpunkt, wo er seinen Stammvater Kain trifft, in dem Zustand, bevor er seinen Bruder erschlagen hat, also bevor sozusagen diese Trennung da passiert ist.
Moment, er trifft Kain
ja.
In dem Zustand, bevor er den Bruder...
Bevor er den Bruder, genau, ganz genau. Das heißt sozusagen den reinen, unschuldigen Kain. Bis dorthin geht er einmal. Auch da ist das Interessante, also den trifft er im Erdmittelpunkt. Also ganz, ganz unten. Und das ist diese ungeheure Ambivalenz dieses Erdmittelpunktes. Weil eigentlich sitzt dort beim Dante der Satan oder wer immer, halt eigentlich die schlimmsten negativen Widersacherkräfte sitzen dort einerseits. Andererseits ist es das Tor, das unmittelbar, das steht jetzt zwar nicht beim Dante so drinnen, aber wir haben uns oft damit beschäftigt, es ist eigentlich das Tor, das ganz auf der anderen Seite bis zur Trinität hinaufführt.
Ja, ja, ja. Das stimmt. Das stimmt.
Das heißt, da ist das Höchste und das Niederste oder das
ja.
der stärkste Widersacher, das ist dort
ja.
Direkt beisammen praktisch.
Weil durch dieses Buch, ne, da steht ja auch
ja.
So herrlich, dass die neuen Hierarchien, mit denen ja, man sich ja schon beschäftigt,
ja, ja.
Besonders habe ich schon begonnen als Prüfungsfrage für Gehen, Sprechen, Denken.
Ja, genau.
Das fangen Sie einmal an.
Genau.
Und mit den ganzen Hierarchien, dass die obersten Kräfte dann im mittleren
Genau, ja,
sind.
Genau.
Und dass die sich bedingen.
Ja,
das
genau.
Eins bedingt das andere.
Genau.
Das ist ja,
genau.
Genau. Das ist ja unwahrscheinlich.
Genau.
Sowas.
Also das hat der Christian Rosenkreuz alles schon im Hintergrund. Und da ist er schon vorbereitet eigentlich aus der Zeit, aus der Inkarnation, also als hier am Abiff. Das ist so also etwa 1000 vor Christus bereits.
Aha. Hier am Abiff. Was hat der gemacht? Das war ja nicht Hiram, oder?
Hiram, oh ja, er hat den Beinamen Abiff, ja.
Ah, ja.
Weil es gab zu der Zeit Hiram, war kein seltener Name. Also,
ja, ja.
Also,
der Baumeister des
Salomonischen Tempels, ja, genau.
Und da war ja auch schon die Königin von Saba.
Richtig.
Ja, die Sternenweisheit.
Ja, ja, genau, absolut.
Ja.
Absolut.
Ja.
Absolut. Ja. Und die Beziehung ist auch ganz, ganz stark, weil natürlich das bei der Geschichte mit dem Hiram ist sie sowieso auch dabei und der Christian Rosenkreuz ja auch in der Inkarnation, in der er jetzt diese kümische Hochzeit, diese Einweihung erlebt, in jungen Jahren geht er ja wirklich, er will nach Jerusalem eigentlich, aber er kommt gar nicht nach Jerusalem, er kommt einmal nach Damaskus, wo er eine Art Damaskus-Erlebnis hat einmal, und er geht dann weiter, zieht eigentlich bis in den Jemen hinunter, also, und das ist das ehemalige Saba. Und mit dem, dort wird er eigentlich eingeweiht oder holt sich diese Einweihung. Im Übrigen sind dort versammelt die 12, wie soll ich sagen, seine 12 Begleiter oder die 12 Eingeweihten, die ihn in der Inkarnation vor der kümischen Hochzeit, es gab ja eine Inkarnation Mitte des 13. Jahrhunderts ungefähr, es ist also früher, weil das ist ja jetzt 1459, es gab also eine Inkarnation vorher, in der er relativ jung gestorben ist, wo er auch schon den Namen Christian Rosenkreuz trug, aber nicht öffentlich gewirkt hat. Und da wurde er eingeweiht von 12 großen Menschheitseingeweihten. Die sind Repräsentanten, also erstens einmal der 7 atlantischen Orakel, das sind einmal 7. Dann, weil das Ganze ja Mitte 12. Jahrhundert ist, also noch 4. nachatlantische Periode, ist also noch Mittelalter, ja, also ist noch nicht Neuzeit. Dann kommen also die 4 großen Eingeweihten der einzelnen Kulturepochen dazu. Jetzt haben wir 7 und 4 ist 11. Und dann kommt noch ein 12. dazu, der bereits die Vorschau auf unsere Bewusstseinsseelenzeit hat. Der also, sagen wir so, wenn man will, der Intellektuellste ist. Und die 12 geben ja damals diesem Christian Rosenkreuz, diesem ganz zarten Knaben, all ihr Einweihungswissen, dass der so stark aufnimmt, dass es bis ins Körperliche hineinwirkt bei ihm, was eben auch dadurch möglich war, dass er so zart gebaut und so zerbrechlich eigentlich geradezu war. Er saugt es geradezu bis ins Körperliche hinein auf, verfällt dann in einen fast todesähnlichen Zustand und als er aus dem wieder erwacht, schenkt er diesen 12 deren Wissen in erneuerter Form zurück, sodass die ganz erstaunt sind eigentlich. Es ist in dem Sinn nicht inhaltlich was anderes, aber von der geistigen Qualität ist es was anderes, weil es also jetzt im Grunde ganz durchchristet ist. Und naja, dazwischen liegt dann noch ja die ganz wesentliche Inkarnation zur Zeitenwende, weil er ist der auferweckte Lazarus mit hinter Johannes.
Was nochmal mit, also der auferweckte
Lazarus mit? Der dann Johannes genannt wird und der Apostel Johannes ist. Ja.
Der das Johannesevangelium
geschrieben hat, also der Lazarus Johannes sozusagen. Lazarus, ja. Und er trägt, da kommt noch das Besondere dazu, ja im Übrigen ist diese Auferweckung des Lazarus ist ja auch insofern sehr interessant, weil sie den Übergang ja bildet von den vorchristlichen Einweihungen, eben mit dem dreitägigen todesähnlichen Schlaf und mit 12 Priestern umgeben, die ihn dann aufwecken im richtigen Zeitpunkt. Der Unterschied ist ja, dass er von selbst in diesen Zustand verfällt, in diesen Todeszustand sozusagen. Und dass er dann vom Christus auferweckt wird, nicht von 12 Priestern, sondern durch den Christus auferweckt wird. Und noch etwas ist ganz auffällig, dass es bis an die äußerste Grenze geht. Weil wir das am 4. Tag auferweckt. Und der Christus lässt sich extra Zeit noch. Er lässt sich extra Zeit. Ich denke mir, das gibt es ja nicht.
Die anderen sagen noch, er stinkt schon.
Ja, genau. Genau, also es geht wirklich, es ist sozusagen bis zur letzten Möglichkeit, wo noch eine Umkehr möglich ist. Was heißt denn das? Aber das heißt, dass er gerade also auch diese Unterweltssache so intensiv wie möglich erfährt. Das hängt damit zusammen. Und nämlich gerade also je mehr man an die wirkliche Grenzmarke geht sozusagen, umso mehr kriegt man gerade von diesen unteren Kräften mit. Das ist wieder so ein Schritt, wo er wieder mit der Erforschung des Inneren der Erde, wenn man so will, beschäftigt ist. Ja, und dann gibt es dazwischen noch die Geschichte mit dem Flora und Blanche Flur, was wir uns auch beschäftigt haben, was ja nur als Sage überliefert ist. Also das heißt eigentlich nur die Imagination, die dahinter ist. Das ist zur Zeit Karls des Großen. In der Legende seien das sogar die Großeltern von Karl dem Großen gewesen, was historisch so in der Art nicht stimmt, weil die sind bekannt und das hat mit denen nicht direkt was zu tun, aber es geht um den geistigen Hintergrund. Und da macht er auf jeden Fall auch wieder eine Fahrt in den Orient. Kommt auch nach Damaskus zum Beispiel und so. Also immer wieder dort dieser Punkt, also mit dieser orientalischen Weisheit. Entschuldigt. Hat er sehr viel zu tun. Das ist auffällig, dass das also immer wieder dort in der Gegend vorbeiführt. Das ist immer wieder. Also und bei der Auferweckung des Lazarus ist ja auch das Interessante, diese starke Beziehung, warum er dann überhaupt den eingeweihten Namen Johannes trägt, weil er dadurch in diese starke Beziehung zu Johannes dem Täufer kommt.
Genau. Und der inspiriert ihn ja dann.
Der, genau. Genau.
Beim Schreiben der.
Genau. Genau. Deswegen hat er den eingeweihten Namen Johannes.
Ja.
Weil vorher hieß er eigentlich Lazarus.
Ah, ja.
Und da ist dann diese ganz starke Zusammenarbeit und jetzt wieder auf einer anderen Ebene wird das jetzt ausgedrückt in der Sage von Flora und Blanche Flur, diese Beziehung zwischen dem Flora und der Blanche Flur, diese ungeheure Liebesbeziehung zwischen den beiden. Wir haben das vor einiger Zeit intensiv besprochen, aber die werden zur gleichen Zeit geboren. Es ist so, also der Flor ist der Sohn eines orientalischen Herrschers, also eines Arabers eigentlich, der über Spanien dann herrscht, also König von Spanien ist zu der Zeit, also das ist kurz vor Karl dem Großen eben. Also kein Christ daher natürlich, sondern also gehört dem Islam an. Und der Vater, der König, hat während eines Raubzugs oder so eine Christin geraubt. Die ist schwanger und die macht er seiner Königin halt zum Geschenk und die Königin versteht sie mit der aber unheimlich gut und die Königin ist dann auch schwanger und sie gebären am gleichen Tag und eben das ist der Flor und die Blanche Flor und sie sind also praktisch von der Geburt an unzertrennlich, die beiden. Und irgendwann passt es dem Vater aber nicht, weil er will ja eine standesgemäße Heirat für seinen Sohn und nicht die Tochter der Sklavin eigentlich, das passt ihm irgendwie nicht. Also will er das irgendwie unterminieren, will sie sogar töten lassen, aber die Königin sagt, nein, das kannst du nicht machen, der wird zerbrechen daran und das geht nicht. Naja gut, also dann schickt man sie irgendwo weit weg und er verkauft sie an zwei Kaufleute, die sie halt nach dem Orient verkaufen irgendwo. Eben noch Bagdad, glaube ich, Damaskus oder Bagdad ist wurscht, irgendwo dorthin. Und der Flor kriegt es dann heraus, weil man macht ihm dann vor, ja, sie sei gestorben, damit er gar nicht dann weiter nachsucht und lässt ein prächtiges Grabmal errichten und Ding und aber der Flo ist so entsetzt darüber, dass er sich selber töten will, ne, und dann müssen sie halt mit der Wahrheit herausrücken und dann gibt es kein Halten mehr. Also er macht sie auf die Reise und es gelingt ihm wirklich, sie zu befreien und auch den Herrscher dort zu überzeugen, dass es hergibt, weil der wollte es nämlich eigentlich auch heiraten, der Herrscher, der ist Lieblingsfrau sozusagen. Er merkt, und der ganze versammelte Hof merkt diese so starke Liebe zwischen den beiden, dass das einfach ja, die freikommen im Grunde. Also das sind natürlich alles Imaginationen, bildhafte Schilderungen. Aber da ist auch also diese Beziehung zwischen zwei Menschen da, in dem Fall ist es nicht einer oben, einer unten. Da deutet sich in Wahrheit, nämlich weil also Flora und Blanche Flurs, der Flora ist der so mit dem Ich ganz auf der Erde steht, letztlich. Also das heißt, die Ich-Kraft wirklich in die Erde trägt. Das ist, naja, Aufgabe von Christian Rosenkreuz. Die Flora, Blanche Flora ist die, die so ganz im Geistigen oben ist. Also wenn man will, das abilitische Element. Und letztlich geht es ja darum, das ist so der ganz große Hintergrund, dass diese beiden Strömungen, die Kain- und die Abel-Strömung, sich vereinigen müssen.
Und sich ergänzen.
Und letztlich haben wir jeder in uns beide Seiten. Und die müssen wir aber miteinander versöhnen irgendwo. Das ist die große Schwierigkeit, weil zunächst scheinen sie einmal so diametral auseinanderzugehen. Und das ist ein ganz wesentliches Element, also dieser Geschichte von Christian Rosenkreuz auch drinnen. Und das hängt eben auch mit dem Bild der Hochzeit zusammen, das da ist, also die kymische Hochzeit, auch König und Königin, das ist auch genau dieses Bild, also das steckt dahinter. Also wir müssen diese beiden Seiten total miteinander verbinden können. Also das höchste Geistige sozusagen mitten im gewöhnlichsten Alltag fruchtbar machen können.
Ja. Wieder für die Menschen.
Ja, absolut.
Dass uns absolut weitergeben
kann. Absolut. Ja.
Und dann letztendlich, also mitnehmen
können. Mitnehmen können, und damit man es dann wirklich weiter mitnehmen kann, dazu muss eben wirklich die ganze Erde verwandelt und mitvergeistigt werden, weil auch das hängt daran, der Auferstehungsleib kann letztlich nicht entstehen, ohne dass nicht die ganze Erde mitverwandelt wird.
Genau.
Das gehört eigentlich mit dazu.
Die Erde und die Menschenseelen.
Ja, genau. Das gehört mit und wir sind jetzt also ganz, ganz stark in dem drinnen, also uns das bewusst zu machen, also die eigentliche Aufgabe ist die Verwandlung der Erde, das heißt, das Ganze, was Hölle ist, zu verwandeln. Dann wird die Hölle irgendwann einmal aufgelöst, wenn es wahr ist, oder soweit wir es halt schaffen. Ich meine, was wir nicht schaffen aufzulösen, das ist verloren im Grunde für die Menschheitsentwicklung. Das ist das Problem. Weil das wird dann zur Beute der Widersacher und ist in Wahrheit aber dann auch für die Widersacher schädlich, weil sie dann nicht ihre Erlösung finden können oder nur teilweise.
Genau. Es geht ausschließlich nur mit Hilfe der Menschen.
Ja, das geht nur mit Hilfe der Menschen. Das geht nur mit Hilfe der Menschen, weil es ist auch ihr individuelles Karma, das da drinnen liegt, und letztlich das eigene Karma kann man nur selber auflösen. Das nützt einfach nichts. Ich meine, wir können helfen in dem Sinn, dass wir vielleicht jemand bessere Bedingungen schaffen, um damit fertig zu werden, aber keiner kann das Karma des anderen auflösen, in Wahrheit. Das kann nur jeder selber machen. Und daher müssen wir einander unterstützen dabei. Also man kann sicher immer dadurch helfen, dass man bessere Bedingungen schafft. Und schaut, dass es ja nicht nachlässt und so weiter, ihn unterstützt.
Ja.
Und, Und das heißt aber auch, man muss diesen Dingen ins Auge schauen. Und überhaupt ins Auge schauen, ab welches, nicht einmal nur unser eigenes Karma, sondern überhaupt, was da im Karma unten liegt, das ist die Hölle im Grunde. Also Hölle ist es dadurch, weil es so lange, unter Anführungszeichen, ewige Verdammnis ist, dass es uns nicht gelingt, das aufzulösen. Die Hölle ist eigentlich das Leiden an unseren Verfehlungen. Das ist das, was geschildert wird da drinnen. Das heißt, wir leiden an unseren Fehlern eigentlich. An das, was uns dadurch das Geistige verdunkelt. Das ist das Problem. Es ist nicht so, das ist halt in der Theologie, ist das halt früher, das kommt noch aus dem Alten Testament, so, naja Gott, das ist die göttliche Strafe. Im Grunde ist es die Strafe, die wir uns selber auferlegen. Oder das Problem, das wir selber haben, dadurch, dass wir etwas in uns zerstört haben. An dem leiden wir in Wahrheit.
Also jeder Einzelne.
Jeder Einzelne. Also wir selber sind eigentlich der Richter, wir sind das alle, wir sind der Minus, der uns da jetzt zuteilt, in welchem Kreis wir gehören. Wir selber sind es. Und wir leiden fürchterlich unter dem.
Ja, das stimmt.
Und das können wir aber letztlich nur selber auflösen. Das ist der Punkt. Also der Christus kann uns den Weg bahnen, dass wir es anschauen können einmal und sozusagen es mit wachem Bewusstsein uns dem annähern und daher bewusst beginnen können, es zu verwandeln. Weil im Grunde beginnt es auch jetzt erst, dass man so wirklich bewusst das eigene Karma bearbeitet. Und wenn man es bewusst bearbeitet, bekommt man auch dadurch das Bewusstsein, dass das aber zugleich etwas ist, was für die ganze Menschheit und für die ganze Erde etwas bedeutet. Also, es ist nicht nur ein Ausgleich, den wir für uns schaffen, sondern der für die Gesamtentwicklung total also, wichtig ist.
Das stimmt. Denn auch wenn ich mir, also wenn ich jetzt richtig ausdrücke, aber wenn ich zum Beispiel gebetet habe für irgendetwas, dann ich habe keine Grenze gefunden.
Ja,
also es waren immer eigentlich für die Menschen.
Ja,
es war immer für die Menschen.
Ja.
Und das war auch so schön in meinem Beruf, weil ich habe alle Nationen in meinen Kindern. Mir ist das aufgefallen. Von überall, von Ländern,
absolut,
die gerade kennen, kamen sie. Und sie wurden mir gebracht, ich musste gar nirgends hinfahren. Ich habe es da bei mir Kinderstube bekommen. Und die haben gespielt miteinander und waren glücklich. Und in Wirklichkeit war ja Krieg dort.
Ja.
Also solches. Und jetzt, aber weißt du, ich habe heute das Programm gekriegt von Goethe Ahnung, was wir im Sommer erleben werden.
Ja.
Und da habe ich gelesen, welche Länder da mitmachen.
Ja, das ist.
Das ist was, also ernst, dass wir das erleben dürfen. Da sind ja jetzt Sprachen dabei, die ich gar nicht wusste, also vom Holländischen.
Ja.
Ungarisch, die machen eine eigene Gruppe.
Ja.
Hast du gelesen, was du so
gesagt? Ja. Aus Japan kommen welche, aus Schweden, Israel.
Es hat sich wirklich über die ganze Welt verbreitet.
Ja,
und das geht absolut. Nur, wenn man so, also da kann man echt mithelfen, wenn man ein Denken hat, ein grenzenloses, und egal welche Religion, sich das so verbreitet hat. Also ich war baff und weg und ich habe mich schon so gefreut, am liebsten hätte ich dich angerufen, dass ich so ein Programm, ob ich es mitbringen soll, und dachte, nein, du brauchst nicht fragen, du wirst das eh schon.
Ja.
Also das ist eine Möglichkeit, dass wir das erleben dürfen. Und wir verbinden uns ja wieder neu, wenn wir dort wirklich sind, weil wir auch die Sprache nicht verstehen. Aber wir wissen ja, um was es geht. Wir kennen ja nur unsere Sprache.
Ja, genau, richtig.
Ne? Weil die anderen,
wissen
wir ja nicht auswendig. Ne?
Nein, das ist sicher eine totale Bereicherung. Das ist ein Kernimpuls von der ganzen Geschichte.
Ja,
also, und man sieht das ja auch, jetzt schon in den Mysteriendramen ist ja schon mal deutlich, da geht schon mal eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam diesen Weg gehen. Und das wird eben immer wichtiger.
Ja.
Das wird immer wichtiger. Und diese Gruppe ist letztlich international sozusagen weltweit. Da gibt es keine Grenze. Also das steckt absolut drinnen in diesem Rosenkreuzer Impuls.
Und ich habe so oft an dich gedacht, weil du gesagt hast, okay, das gehört ja an und das hat mir gar nicht so gefallen. Und ich habe gewusst, du müsstest was erleben da drinnen, ja, was Geistige musst du erleben, damit auch das gehört ja an und plötzlich wirst du das ganz anders sehen. Weil da verschwinden ja diese Betonmauern. Das ist ja, da gehen wir ja durch. Aber allein nicht, wenn du dort bist und keine Vorstellung, also kein geistigen Inhalt und keine Führung und nichts mitmachst, dann ist ja wirklich wenig. Ne? Dann siehst du nur die Steine.
Ja, toll.
Ach, ja.
Ja, ich würde sagen, lassen wir es heute bei dem zweiten Tag ruhen und dann werden wir weitergehen das nächste Mal. Dann wird er gewogen.
Wird er
gewogen.
Naja, wie bei den alten
Dingen. Ja, genau.
Aus dem Gott, gell?
Ja, natürlich.
Dann werden sie
natürlich
gewogen.
Natürlich. Der Michael hat ja die Waage.
Ja,
in diesem Sinne. Danke.